Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast und dir hier die Zeit nimmst und ja, mir deine Zeit schenkst. Danke dafür. Ich freue mich riesig. Ich hoffe, es geht dir gut. Nimm hier gerne diesen ersten Moment einmal für dich. Mach ein Check-in bei dir selbst. Atme tief ein und aus. Und komm einfach erstmal hier an, hier rein in den Podcast. Schön, dass du da bist. Und heute bei Happy, Holy and Confident gibt es einen sehr, sehr, sehr coolen Interviewgast. Und zwar Manuel Cortez ist bei mir zu Besuch. Und Manuel ist unter anderem Schauspieler, Hypnose-Coach, Mentaltrainer. Und in seinem neuen Buch, was er gerade veröffentlicht hat, mit dem schönen Titel Angst im Gepäck, geht es vor allen Dingen darum, wie man trotz wirklich großer Ängste und auch wirklich starken Selbstzweifel ein erfolgreiches und glückliches Leben führen kann. Und das ist so spannend, weil ich stelle das auch immer mal wieder fest, dass wir denken, wir müssen erst heilen, wir müssen erst irgendwie den ganzen Shit losgelassen haben, um dann glücklich sein zu können. Und ich glaube, die Wahrheit ist aber, du kannst glücklich sein und dein Leben genießen und happy sein und gleichzeitig heilen und gleichzeitig die Vergebungsarbeit machen und gleichzeitig an all die Themen rangehen, die dich noch beschäftigen. Also du musst nicht erst fertig sein mit deinem Heilungsweg, wo wir wahrscheinlich auch alle nie ankommen werden, sondern das darf parallel gehen, beziehungsweise ich glaube sogar fast am besten geht es parallel. Und unter anderem darüber spreche ich auch mit Manuel. Und es geht auch darum, wie wir unsere Ängste integrieren können, wie wir aufhören können, gegen sie zu kämpfen, wie wir gerade die schwierigen Momente in unserem Leben natürlich auch nutzen können für unsere innere Stärke, wie wir unsere Ängste annehmen können. Und natürlich geht es auch darum, dass Licht und Schatten zusammengehören. Und ich hoffe sehr, dass dich die Folge inspiriert. Und es waren wirklich so viele, nennen sie mal so, Goldnuggets irgendwie in dem Gespräch, wo ich mehrmals dachte so, ja, ganz genau. Also ich bin gespannt, ob du auch ganz viele Goldnuggets für dich in der Folge findest. Und wie immer freue ich mich natürlich sehr darauf, wenn du danach bei mir bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler und mir deine Gedanken dalässt unter dem Post von heute. Und eine mega geile Neuigkeit gibt es noch für dich. Und zwar gibt es im Januar natürlich wieder die Rise Up in Shine Uni. Und du kannst dich jetzt einfach sehr, sehr gerne schon mal auf die Warteliste eintragen, wenn du im Januar dabei sein möchtest. Und es wird Anfang Dezember auf jeden Fall auch 1, 2, 3 sehr coole Livestreams nochmal geben von mir. Und all das erfährst du, wenn du dich in die Warteliste einträgst. Und dann bekommst du alle Infos, wie es weitergeht, wo du dich dann anmelden kannst und so weiter und so fort. Ich freue mich drauf. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Und jetzt aber erstmal ganz viel Freude mit dem Interview mit Manuel Cortez und wie du anfangen kannst, deine Ängste zu heilen. Viel Spaß. Ich freue mich wirklich so sehr, heute Manuel Cortez hier im Podcast zu haben. Herzlich willkommen. So schön, dass du da bist.
Danke dir. Also ich freue mich erst. Ich grinse wie ein Honigkuchenpferd. Ich freue mich wirklich sehr und das ist für mich eine große Ehre, hier sitzen zu dürfen. Ich verfolge dich schon sehr lange und du bist auch auf meinem Weg nicht spurlos vorbeigegangen und ich danke dir dafür.
Du bist so einer dieser Menschen, so vorhin, wir haben uns jetzt das erste Mal persönlich getroffen, du kommst so in den Raum rein und abgesehen natürlich davon, dass du so eine sehr klare Präsenz hier hast, aber du bist auch so einer dieser Menschen, so du bringst gefühlt die Sonne mit, also du kommst so rein und man denkt gleich so, oh komm her, lass uns in den Arm nehmen, also so total angenehm und schön. Danke. Und gleichzeitig auch aus meiner eigenen Erfahrung sind ja die Menschen, die die Sonne mitbringen, meistens auch die,
die viel Schatten kennen.
Absolut. Und weswegen es dann so wichtig ist, gefühlt immer mit der Sonne reinzukommen, weil man irgendwie auch weiß, wie der Schatten sich anfühlt.
Absolut, ist eine Entscheidungssache.
Ja. Wann war in deinem Leben ein Moment, wo du das Gefühl hattest, jetzt ist gerade sehr viel Schatten da?
Es gab mehrere, ne? Das ist immer wieder so, meistens merkt man so, unsere Prüfungen kommen immer in so bestimmten Abständen von Zeit immer wieder auf uns zu. Meine erste, so meiner frühen Kindheit, schwere Krankheit meiner Mutter und ein bisschen turbulente Kindheit gehabt. und musste mich viel mit dem Thema Tod beschäftigen. So. Und da waren so die ersten wirklich schweren Schatten, wo ich sage, so meine ungetrübte Kindheit fand irgendwann sein Ende. So. Das war so mit 12, ungefähr 11, 12, wo ich dann plötzlich so mehrere Jahre nicht mehr gelacht habe. Und also wirklich, wo tiefe Schwere in mein Leben kam. Das hat sich dann über die Jugend mit viel Aggression und viel, ja, auch Drogen und Party und so versucht zu kompensieren. So, also eher den destruktiven, den radikalen Weg gewählt, um zu spüren, dass man lebt. Ja. Mhm. Und habe dann so mit 21, 22 meine nächste große Hürde gehabt. Das war der Beginn meiner schweren Panikattacken. So, da hatte ich schon meine ersten Filme gedreht und so. Und es fing gerade so an, so bei mir so erfolgreich, beruflich erfolgreich zu werden. Und das hat was ausgelöst. So, es hat eine tiefe Angst ausgelöst, das auch alles wieder zu verlieren und solche Dinge. Und dann, keine Ahnung, einer Nacht waren sie da. Und damit musste ich mich sehr lange beschäftigen. Also ich hatte so schlimme Panikattacken, dass ich teilweise Lähmungserscheinungen hatte, Erstickungsanfälle, ohnmächtig wurde. Und das aber eigentlich zur Hochzeit meiner Karriere. Ich habe dann Verliebt in Berlin gemacht. Und dann Druck von außen, also Erfolg, ne? Jeder will dein Freund sein, alle Aufmerksamkeit auf dir, aber du musst diese Fassade wahren, niemand darf merken, dass du die beschädigte Ware bist, niemand möchte nicht wissen, dass du, zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, ich spinne, also ich habe einen an der Waffel, so. Habe mich ja auch nicht, war auch noch nicht so leicht, dich zu äußern. Heute ist das Schöne an der Zeit, so viel ist so transparent. Hm. Es ist so viel da. Ne? Man kann einfach sagen, du, Panik, Angst, was ist es? Man findet Podcasts, Hörbücher, Instagram-Stories. Vor 20 Jahren gab es davon gar nichts. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass es so viele Menschen gibt, wie auch dich, die so da sind und für andere offen sind. Das war dann der Beginn. Und dann hatte ich letztes Jahr, im 21, meine letzte wirklich große Prüfung, wo ich dann Corona gegenüberstand und fast gestorben wäre, wo ich dann im Krankenhaus lag. Und ging ein, zwei Nächte ging es wirklich um mein Leben. Da hat meine Lunge nicht mehr so richtig mitspielen wollen. Und das Wort Koma stand im Raum. Und die Ärztin kommt rein, das werde ich nie vergessen. 8 Uhr Abendvisite, Ärztin kommt und sagt, ja, Herr Cortez, in Spanisch, ich spreche Spanisch, aber nicht perfekt. Sagt so, ja, Herr Cortez, wen sollen wir denn morgen anrufen, wenn wir Sie ins Koma versetzen müssen? Moment mal, stopp, mach mal kurz halt, wovon reden wir hier, was für ein Koma? Ja, Ihre Lunge, die macht nicht mehr so richtig mit und wir geben schon so viel Sauerstoff zu, wie wir können und der Blutsauerstoff fällt. Wenn er weiterhin fällt, haben wir keine andere Wahl. Klang, Tür zu. Und dann liegst du da im Dunkeln, getrennt von jedem, den du kennst. Niemand darf dich besuchen, alle sind weit weg, alleine. Oh, alleine mit dir, Corona und dem wirklich präsenten Tod. Denn Koma, also Intubation ist nicht lustig. Also jeder, der da auch auswacht, hat massive Schäden. Das ist auch eine Lunge, regeneriert sich zwar auch danach wieder, aber hat irreparable Schäden. So, das ist fast immer so. Also wusste ich so, nee, das wird hier nicht passieren. Und dann habe ich sehr viel an mir arbeiten müssen, eine Nacht lang. Also eine Nacht lang ganz aktiv.
Nimm mich mal ganz kurz mit. Also die Ärztin geht raus. Mhm. Du weißt, okay, es ist jetzt ernst. Normalerweise wäre jetzt ja wahrscheinlich die erste Reaktion Schock, mhm. Angst. Was war bei dir, wie würdest du es war? Traurigkeit, Hilflosigkeit, Todesangst.
Ja. Pure, nackte Angst. Also da begegnen wir wirklich der Angst in seiner pursten Form. Weil da geht es um alles, ums Leben, ums Ego, um das Ende von das, was wir als Verstand fähig sind zu denken. Mhm. Denn klar, wir wissen oder wir fühlen, und Menschen wie du und ich oder auch viele andere, die das sehen, haben auch schon mal den Kontakt zu was Höherem oder spüren eine Präsenz in der Seele und solche Dinge. Aber das ist, solange wir das nicht wirklich ganz stark erfahren, immer noch ein Konzept. Was wir zwar immer mal wieder spüren, mal mehr, mal weniger, aber das Ego, das Leben, das ist präsent. Und der Verlust davon ist nackte Angst. Nackte Überlebensangst. Und das ist eigentlich die tiefste Form, weil egal welche Angst du eigentlich hast, wenn du sie mal verfolgst, immer so warum, also immer weiter baust, die klassische Angstkette baust, kommst du am Ende des Tages immer beim Tod an. Mhm. Und wenn die dann wirklich vor dir sitzt, dann begegnest du deinem Lehrmeister. Und den habe ich auch so empfunden. Also es war jetzt gar nicht so, okay, da kommt was Böses oder das ist mein Feind oder jemand will mir schaden, sondern das ist jetzt mein Lehrmeister. Den größten, den du haben kannst. Weil dann geht's wirklich, da spielt nichts mehr eine Rolle. Da spielt nichts mehr eine Rolle, was du mal aufbauen wolltest oder wer du glaubst zu sein oder was du dir einbildest, wirken zu wollen, hat keine Bedeutung mehr. Und wenn alles keine Bedeutung mehr hat, bist du sehr klar. Das ist schön. Ja, weil wenn man sehr klar ist, dann hat man auch keine Ablenkung mehr. Und dann geht es um diese essentiellen Dinge. Und das war diese ein, zwei Nächte, also vor allem diese eine Nacht, wo einfach alles abgefragt wurde, was da ist in mir.
Und wie bist du dann vorgegangen? Also was hast du für dich in dir getan, damit du am nächsten Tag nicht ins Koma versetzt worden bist?
In erster Linie habe ich mich erstmal mit der Angst auseinandergesetzt. Mhm. Also was ist das? Was kommt da? Die tiefe Angst, nicht mehr zu leben. Habe ich so ein bisschen mein Leben Revue passieren lassen. So, ey, am Ende des Tages, du hast doch viel erlebt. Ja, ich meine, du hast eigentlich alles realisiert, was du dir immer gewünscht hast. Du hast geliebt. Gut, ich habe noch so ein, zwei Themen. Ich hatte noch keine Kinder und solche Dinge, die mir so ein bisschen wehgetan haben. Aber ich dachte so, ey, aber im Großen und Ganzen war das echt ein schönes Leben. Mit viel Erkenntnis und viel Weisheit. Also das Erste, was ich aufgebaut habe, ist die Akzeptanz des Todes. Mhm. Zu sagen, okay, wenn das jetzt wirklich so sein soll, dann ist es auch in Ordnung. Und dann bin ich, weil ich habe am Anfang so, nein, 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 nein. Ich bin sofort in die Kampfhaltung gegangen. Mhm. Du kriegst mich nicht, ich kämpfe und dann wurde ich immer schwächer. Weißt du, das geht nicht. Und wenn du mich, wenn ich gehen soll, dann gehe ich. Aber, warte, aber, ich würde gerne bleiben. Mhm. Und es gibt eine Möglichkeit, dass das geht. Und dann habe ich mich mit allem, was mir an Kraft, also an von außen an Licht möglich war, das fing erst mit so einer kleinen Flamme an. Also ich habe mich dann wirklich, ich bin Hypnotiseur, also ich kann mich sehr schnell in Selbsthypnose, in eine absolut tiefe Trance versetzen. Das habe ich gemacht. Also ich habe meinen ganzen Körper sofort tief runtergefahren, in absoluten Summenmobilismus. Und habe mir dann nur ein Licht vorgestellt. So. Und das habe ich dann versucht, immer weiter zu meiner Lunge zu bringen und dann immer weiter auszudehnen. Und die Schatten drumherum waren stark. Die waren sehr stark. Man darf auch nicht vergessen, was für eine Energie ich da gerade
habe. Ja, du bist natürlich schwer krank auch, ne?
Das und ich war im Krankenhaus, ja. Auf einer Corona-Intensivstation. Das heißt, Corona, nenn es, was du willst, der Mensch, die Gesellschaft hat diesem Thema wahnsinnig viel Energie gegeben. Ja. Und diese Energie war präsent. So, egal wie du sie nennen magst, sie war da. Und ich war in ihr. Also musste ich mich erstmal von der Bindung dieser Energie lösen und sagen, okay, das ist jetzt alles gut, kann hier sein, aber es hat mit mir nichts zu tun. Dann habe ich mir einen kleinen Raum geschaffen, dieser Schwärze, einen kleinen Kokon geschaffen aus Licht, aus reiner Konzentration mit meinen Mantras immer wieder, wirklich im Sekundentakt, diese Energie aufrecht gehalten. Und in dieser kleinen Lichtblase war so viel Raum, dass da auch was anderes hat entstehen können. In der Dunkel war, klar, war ein Weg, der war vorgegeben, die Energie floss in diese Richtung. Und ich musste jetzt einen Raum schaffen, in dem auch anderes möglich wäre. Also eine andere Realität schaffen. Und das habe ich dann gemacht. Aber nicht nur einmal, sondern das war wirklich, ich musste den aufrechthalten, die ganze Nacht. Nicht eine Sekunde geschlafen. Und in dieser Lichtblase, sag ich mal, in diesem Energiekokon, habe ich ganz, ganz energetisch auf meine Lunge eingewirkt. Und gesagt, pass auf, ich erwarte von dir nicht, dass du gesund bist. Aber wir bleiben jetzt stabil. Wir fangen uns jetzt. Und dann bin ich mit jeder einzelnen Zelle, bin ich mit jeder Energie, mit jedem einzelnen Lungenbläschen habe ich in den Arm genommen, mehr oder weniger. Wenn wir das jetzt mal so betrachten, ist schwer, solche Prozesse in Worte zu fassen. Mhm. Und habe diese Lunge so ganz liebevoll in die Hand genommen und gedacht so, okay, das schaffen wir. Da ist Kraft, da ist noch viel, viel Leben vor uns und das ist möglich. Und dann haben wir das gemacht. Und am nächsten Morgen war sie wirklich stabil. Sie war stabil. Ich war natürlich noch lange krank und ich war noch lange nicht gesund, aber ich bin so am Koma vorbeigerutscht. Und es war dann wirklich so, innerhalb der Woche ist mein Blutsauerstoff dann wieder auf 92 gestiegen. Er war zeitweise weit unter 80, was sehr gefährlich war. Als ich eingeliefert wurde, war er bei 67, was gar nicht gut ist. Also noch länger und ich war umgekippt. Und das war dann fing halt die Genesung an. Also ab dann Moment fing einfach die Genesung an, die auch noch sehr viel mentale Kraft gekostet hat. Aber ich wusste so, okay, ich bin über dem Berg. Und ab diesem Moment wusste ich, das dauert jetzt und es ist meine Prüfung, auch das zu schaffen, aber ich bin nicht mehr in Gefahr, also in Lebensgefahr. Das war eigentlich die größte Schattenarbeit, die ich machen musste in meinem Leben.
Wow. Rückblickend, wir haben jetzt 2022, wann hast du gesagt? 2021, ne? Letztes Jahr.
Das war genau an meinem Geburtstag.
Wann hast du Geburtstag?
Am 24. Mai.
Wow.
Und genau an dem Tag bin ich krank geworden.
Wow. Würdest du dir sagen, wenn man so kurz davor ist, das Leben zu verlieren, dass es und man es dann nicht verliert, dass es so ist, als würde man es nochmal geschenkt bekommen?
Ja, definitiv.
Lebst du dein Leben seitdem anders als vorher?
Ja. Ja. Sehr, sehr anders. Also viele Dinge haben einfach keine Bedeutung mehr. Was es manchmal auch schwierig macht, denn wenn du die Anhaftung an bestimmte Dinge verlierst, weil du einfach merkst, was für eine Relevanz haben die, stehst du auch nicht mehr so ganz in diesem Game. Ja, so, weil die Gesellschaft, wie alles funktioniert, hat so bestimmte Regeln. Und wenn du merkst, so, die sind mir eigentlich mittlerweile total egal, dann reißt du dir halt auch nicht mehr 24/7 den Arsch auf, Entschuldigung, wenn ich so sage, für irgendwelche Nonsens-Träume. Und du merkst, so, ja, ist nett, aber was für eine Relevanz hat das? Und damit kommst du automatisch in den Gleichmut, und den Gleichmut ist schwer, wenn du hustlen sollst, wenn wir Geld verdienen sollen, wenn wir noch erfolgreicher werden sollen, wenn du noch die bessere Version deiner selbst sein sollst, so, dann machst du das halt nicht mehr. Dann bist du halt mehr bei dir. Und dadurch wird das Leben ruhiger, langsamer, aber wertvoller.
Hm, super schön. Was gibt es für dich jetzt für Träume, die für dich Relevanz haben?
Also ja, das klingt natürlich ein bisschen eigen, aber eigentlich wünsche ich mir sehr, dass dieses Buch, was ich geschrieben habe, Menschen erreicht. Hm. Einfach weil das für mich eine sehr große Hürde war, es zu schreiben.
Mhm. Erzähl mal.
Ich bin Legastheniker und ich habe...
Welcome to the club!
Yes, there you go. Dann brauche ich dir nicht zu erklären, was es bedeutet, als Kind den Stempel Legastheniker auf die Stirn gedrückt zu kriegen. Als Ausländerkind den Stecker, hier Stempel, Legastheniker. Also meine Schulzeit war Horror. Ganz einfach.
Hi.
Meine Schulzeit war Horror. Mein Selbstwert war total kaputt. Ich war eigentlich ein völlig zerstörter Mensch, als ich aus diesem System rauskam. Hätte ich die Kunst nicht gehabt, also hätte ich Schauspiel nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Ja. Einfach, weil ich mich umgebracht hätte. Weil ich so destruktiv war, weil ich so auf Krawall gebürstet war, dass ich mich, also ja, da wäre nicht viel übrig geblieben von dem, wie ich destruktiv früher gelebt habe. So wie Wut und all das. Und dieses Buch zu schreiben war die letzte Hürde, weil das war immer, ich kann nicht schreiben. Das war so drin, ich kann nicht schreiben. So. Und das fängt auch genau damit an. So, dass ich dieses Buch überhaupt schreibe, ist das Beweis dafür, dass alles möglich ist, wenn wir es wollen. Und ich habe es selbst geschrieben. Ich habe es komplett selbst geschrieben. Ich habe vom Verlag das Angebot bekommen, einen Ghostwriter zu haben, oder einen Co-Autor zu haben, hat man ja oft. Und ich habe ganz bewusst abgelehnt, gesagt, so, nee, das möchte ich auf gar keinen Fall, auch wenn es vielleicht länger dauert dadurch. Denn ich möchte mich dieser Hürde stellen. Und oh Wunder, ich kann sehr gut schreiben sogar.
Überraschung, ne?
Ja, ich bin vielleicht nicht so wahnsinnig gut in Rechtschreibung. Das können andere viel besser.
Ja.
Aber der Inhalt und das, was ich schreibe und auch meine Wortformulierung, wie ich Dinge beschreiben kann, sind sehr gut. So, oh! Ja?
Ja.
Und das ist so das beste Beispiel so für diesen Satz, den ich sehr mag. Wer Träume lebt, schafft Realität.
Mhm.
Und diesen Traum, dann so, bumm, und weg. Wieder eins von diesen Stigmas, von diesen blöden Stempeln, die wir irgendwo kriegen, gone.
Das finde ich aber super spannend, weil, also ich sehe da eine riesige Parallele gerade, weil mir ging es halt wirklich komplett genauso.
Mhm.
Und ich hatte auch, also ich hatte so dieses krasse Calling, das Buch zu schreiben. Mhm. Ich habe es auch komplett selber geschrieben.
Mhm.
Und gleichzeitig bin ich aber meinen eigenen größten Dämonen bei meinem ersten Buch dann auch begegnet.
I feel you.
Wie hast du dann angefangen zu schreiben? Weil ich fand, das war so ein bisschen so bei mir, ich habe mich da immer so ein bisschen so relativ lange drum rumgebunden, bis es dann irgendwann bei mir Klick gemacht hat und ich einfach angefangen habe. Was hat dir geholfen, trotz dieser Angst und diesem Stigma irgendwie, was Gefühl dir irgendwann mal aufgedrückt worden ist, es trotzdem zu machen?
Es gab viel Angst zwischendrin, viel Zweifel.
Mhm.
Wer will mir denn zuhören? Was habe ich denn zu sagen? Wer bin ich denn, dass ich ein Buch schreibe? Ne? So typischen Mimi. Oh, der alte Affe Angst. Und aber egal, was kam, der Wunsch nach der Befreiung ist auch gerade nach diesem Erlebnis größer als alles andere. Ja, es kann länger dauern. Ja, ich habe Tage gebraucht. Ja, ich bin bei bestimmten Kapiteln Wein zusammengebrochen. Whatever. Ja. Gab auch mal eine Blockade. Ich habe 2 Wochen, 3 Wochen gar nicht geschrieben. So, egal. Am Ende des Tages habe ich es getan. Weil der Wunsch, und das ist, wenn wir mal alle in uns hineinfühlen, und gerade heutzutage wird es immer präsenter, denn wir schwingen immer höher, wird der Call, ich sage immer, der Ruf in uns immer lauter. Wenn du ihn einmal gehört hast, das kann auch nur ein Wispern sein. Wer einmal den Ruf hört, wird ihn nie wieder los.
Ja.
Und er war stark. Er war sehr stark. Ich wollte und musste dieses Buch schreiben. Und das habe ich dann noch getan. Ja, aber zwischendrin, gab total viele Höhen und Tiefen in dem Buch. Aber was mir sehr geholfen hat, ich bin so ein Deadline-Typ. Weil ich bin so jemand, der halt auch in vielen Baustellen gleichzeitig arbeitet. Du bist eh nicht vielseitig in deinem Schaffen. Und wenn das so irgendwo im Raum steht, mit all den Terminen, die man hat, dann wird da nichts draus. Also hat mir der Verlag einen knallenharten Termin vor die Nase geklatscht. Und was mich richtig geschockt hat, ist, Dann war irgendwann, ich war gerade noch so beim zweiten Kapitel oder so angefangen, gab es das Buch bereits im Netz. Mit allem, mit Cover. Also das hat mir ja alles schon gebaut. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so bereits zum Bestellen da ist. Und das war natürlich so, Moment mal, du kannst gar nicht schreiben, denn da ist das Buch war da. Ja. Das ist wie mit der Dankbarkeitsarbeit. In der Sekunde, wo ich es Realität werden lasse, ist es da. Ja. Also musste ich es nur noch zu Ende machen, weil es war bereits existent. Und das hat mir natürlich sehr geholfen.
Krass, voll schön. Gab es für dich ein Kapitel, also weil als ich geschrieben habe, hatte ich das Gefühl, durch den Prozess des Schreibens bin ich zu Erkenntnissen gekommen, die ich nicht bekommen hätte, wenn ich das Buch nicht geschrieben hätte. Man denkt ja immer, man schreibt Dinge, die man schon weiß. Und bei mir war es aber, also bei allen Büchern bis jetzt, die ich geschrieben habe, immer so, dass ich schreibe und denke mir irgendwann so, voll geil, voll der gute Gedanke, bin ich jetzt nur hingekommen, weil ich geschrieben habe. Gab es für dich in deinem Buch so einen Moment, wo du was geschrieben hast und dachtest so, oh ja, jetzt erkenne ich oder jetzt verstehe ich, dass das Buch dir auch irgendwie so eine Erkenntnis geschenkt hat? Abgesehen davon, dass du gut schreiben kannst?
Nee, ja, also abgesehen von dem Ablösen dieser Stigmatisierung. Doch, einige. Das hast du schön gesagt, durch den Prozess des Schreibens, also ich mache ja auch mit meinen Klienten ganz viel Prozesse des Schreibens, das machst du ja auch, die Journals, die Kindheit runterzuschreiben. Der Sekunde, wo wir Bewusstsein schaffen, Bewusstsein ist immer Klarheit. Das heißt, wenn ich etwas schreibe, ist es nicht mehr in der Unbewusstheit des Verstandes irgendwo am Wabern, sondern ich banne es. In jeglicher Form. Ich kann es betrachten. Dadurch kriegt es eine unumgängliche Realität. Wenn ich ganz klar geschrieben habe, ich hatte eine gewaltvolle Kindheit, ich weiß das, aber ich habe es geschrieben. Und diesen Satz kann ich mir immer angucken. Der kann nicht mal von einem anderen Gedanken verdrängt werden oder Sonne weglaufen, sondern der steht da. Und der guckt mich an und der möchte Reaktionen. Und dadurch fokussiere ich mich. Das war beim Buch ganz stark so, dass ich teilweise über Dinge geschrieben habe. Es gibt ein Konzept, was ich sehr intensiv lebe. Das ist das Prinzip der radikalen Vergebung. Was eigentlich mein gesamtes Leben und auch das Denken von Vergebung und Güte komplett verändert hat. Das Konzept von Gut und Böse, von Gut und Schlecht, dass es einfach gar nicht gibt. Und das hat es mir in diesem Buch nochmal ganz klar gezeigt, wo ich dachte, dass ich eigentlich schon sehr in der Dankbarkeit bin für die.
Hast du ein Beispiel?
Mein Vater. Zum Beispiel, mein Vater ist ein präsentes Thema im Buch, weil es auch ein präsentes Thema oder ein unpräsentes Thema in meinem Leben war. Und ich habe mich damit ja schon super oft beschäftigt. Also es ist ja nicht das erste Mal. Und dann gab es aber so zwei, drei, ich habe eine Geschichte geschrieben, die war sehr, also für mich als Teenager sehr, es war so heartbreaking. Es war so, ich wollte zu meinem Vater ziehen und er wollte nicht und hatte so eine Vorgeschichte und meine Mutter musste mir das dann sagen und es hat mir einfach das Herz gebrochen. Es hat mir das Herz gebrochen. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, als ich dann geschrieben habe, liefen dann beim Schreiben die Tränen. Ich bin dann so ein bisschen in so einem Tunnel, wenn ich schreibe. Und ich habe erst gemerkt, dass ich weine, weil auf die Tastatur noch meine Finger sind Tränen geblieben. Ach krass, ich habe jetzt gar nicht gespürt, dass ich weine. Und da war noch sehr viel, als ich dann so reingelesen habe, noch sehr viel Wut doch da. Ich dachte, dass da schon Frieden herrscht, aber manchmal belügen wir uns selbst, weil wir den Frieden einfach zu sehr wünschen. Es war wichtig, dass ich jetzt nochmal gesehen habe, dass das noch gar nicht so ist. Dass ich da vielleicht das ein oder andere doch nochmal ablege und doch nochmal spreche und doch nochmal die Kommunikation suche.
Und wenn du über radikale Vergebung sprichst, inwiefern hat das dann auch nochmal die Erkenntnis mit deinem Vater beeinflusst?
Das Prinzip der radikalen Vergebung ist ja eigentlich der Grundphilosophie, dass es weder gut noch schlecht gibt. Und alles, was uns widerfährt, im Endeffekt nur dazu da beiträgt, dass wir daraus lernen. Und ich habe meinem Vater schon oft vergeben. Vergebung erhöhe ich mich. Das heißt, ich vergebe dir, aber was du getan hast, habe ich nicht vergessen. Ja, so, es ist trotzdem da, aber ich bin dir nicht mehr böse. So. In der radikalen Vergebung ist es gibt gar nichts böse zu sein. Eher im Gegenteil, ich bin dir dankbar. Denn dadurch, dass ich das alles lernen musste, bin ich heute der Vater für mich, der du nicht sein konntest. Und ohne das wäre ich das nicht geworden. Aber diesen Teil hatte ich mir nie in diesem Aspekt der radikalen Vergebung angeguckt. Sondern halt eher aus der kindlichen, ich bin nicht mehr böse auf dich, trotz auch noch mittendrin. Aber mich wirklich nochmal hinzusetzen, und das stand da ja alles vor mir. Alles, was mich verletzt hat, stand da. Und dadurch konnte ich jedes einzelne kleine Baustein nochmal nehmen, auspacken, nochmal betrachten, polieren, prüfen, in Dankbarkeit nehmen, umpositionieren und sagen, danke. Und das habe ich dann wirklich pro kleines Teilchen gemacht, bis alles für mich in einem richtigen Licht stand.
Ich finde es super spannend, weil Vergebung ist ja auch ein Thema, was in meiner Arbeit eine riesige Rolle spielt und auch in meinem Leben so eine große Rolle gespielt hat. Und manchmal, wenn wir über Vergebung sprechen, deswegen würde ich da gerne noch mal kurz mit dir ein bisschen tiefer reingehen.
Gerne.
Ist es genau so, dass wir, glaube ich, zu schnell vergeben? Also, dass es so ein Vergeben im Kopf ist? Also so, ich vergebe jetzt, weil ich weiß, es ist irgendwie besser für mich und ich folge jetzt mal so einem Konzept und sag, ne, ich weiß ja, es ist alles für mich und deswegen vergebe ich dir jetzt. Aber so underneath
ist halt ein Konzept.
Der Iceberg ist halt so cooking. Ja, also ist die Wut da? Ist die Traurigkeit da? Ist der Vorwurf da? Und das war jetzt auch bei mir in den letzten Jahren so total der spannende Prozess, immer mehr zu lernen, wirklich zu vergeben. Und dafür finde ich, ist der wichtigste Teil, wenn wir über Vergebung sprechen, ja auch die Heilarbeit, die davor stattfindet, um 100%. Überhaupt an den Punkt kommen zu können, zu vergeben. Ja. Also wirklich dann in Dankbarkeit vergeben zu können, weil du eben durch die Heilarbeit plötzlich erkannt hast, ja, welches Geschenk es für dich beinhaltet hat. Was hat dir dabei geholfen, dass die Verletzung zu heilen, weil du hast vorhin gesagt, ne, in dem Moment hat dir dein Herz gebrochen. Was hat dir dabei geholfen, dieses gebrochene Herz heilen zu können, um dann im nächsten Schritt wirklich in diese radikale Vergebung gehen zu können?
Das ist ein längerer Prozess mit einem Vorlauf, genau wie du gesagt hast. Eine Heilarbeit ist entscheidend. Das Erste, was ich gelernt habe für mich, ist, dass es nur Emotionen gibt. Bewertung tun wir. Bewerten tut immer der Verstand. Wir bewerten eine Wut oder eine Trauer anders als eine Freude oder eine Neugier oder eine Euphorie. Aber es ist die gleiche Wurzel. So wie Liebe und Hass dieselben Wurzeln sind. Sie sind nur einfach anders geleitet. Das heißt, die Bewertung ist eine andere. Und wenn wir begreifen, wenn wir wirklich irgendwann verstehen, auch wirklich einfach akzeptieren, dass Emotionen die Grundpfeiler unserer Existenz sind. Das ist so wie, ich habe 5 Kinder, 5 Emotionen, aber ich mag nur 2. Was meinst du, was aus den anderen wird? Die ich nie angucke, die ich nie liebe, die ich immer wegstoße, die im Keller wohnen. Was meinst du, was aus denen wird? Monster. Und diese Monster, und die haben so lange diese Kinder im Keller gelassen, dass sie eine Sauangst haben, uns hier anzugucken. Und dann haben wir noch gesellschaftlich verboten bekommen, da darf man nicht wütend sein, man muss, ne, gerade Frauen, ne, eine Frau, die lächelt, ist schön, die darf nicht böse sein, die darf keine Emotionen fühlen, das muss immer, ne, Konzepte, Konzepte, Konzepte. Also wenn wir erstmal sagen, fuck auf Konzepte, Emotionen sind alle. Und wenn ich fühlen will, also wenn ich wirklich wahre Liebe fühlen möchte, wenn ich Freude fühlen möchte, dann habe ich auch Trauer und Schmerz. Und das ist einfach eine Familie. Das sind einfach nur verschiedene Kinder. Und ich liebe sie gleich. Wenn wir damit beginnen können, dann hat auch Erfahrung keine Bedeutung mehr. Das heißt, okay, cool, ich habe euch alle gleich lieb. Auch wenn du mir manchmal auf die Nerven gehst, ich liebe dich genauso wie den anderen. Das ist ja bei Kindern genauso. Jeder, der Kinder hat, ich habe keine, aber ich habe Neffen und Nichten, jeder Elternteil würde lügen, wenn er behaupten würde, er würde sein Kind 24/7 immer toll finden.
Ja, kann ich bestätigen. Es gibt Momente, da denkt man
so, richtig, ja. Weil wir Menschen sind.
Ja.
Ganz normal. Aber es spielt ja keine Bedeutung, denn du verlierst ja dadurch nicht die Liebe zu deinem Kind.
Nein, null.
So.
Und vor allen Dingen, interessanterweise, auch schöne Parallele zu den Gefühlen, das, was dich ja in deinem Kind in dem Moment aufregt, hat ja meistens was mit mir selbst zu tun. Das war dann auch eine schöne Erkenntnis.
Absolut.
Irgendwann. Und dann auch da wieder zu sagen, ah, okay, maybe there's a message.
Richtig. So. Ja. Also genauso habe ich es auch gemacht. Ja. Ich habe einfach gesagt, okay, erstmal Gefühle sein lassen. Keine Bewertung mehr. So. Und dann die Emotionen, die kommen lassen dürfen. Wut, Trauer, all diese Dinge bewerten wir, lehnen wir ab und gehen in eine Kampfresonanz dazu. Dadurch entsteht wieder Stau von Energie, wieder Negativität. Schwierig. Aus, sage ich mal, aus einer Destruktivität kann nichts Produktives entstehen. Das ist wie ein Stau. Im Stau kann nichts wachsen. Und das sind die Vorbereitungen für die radikale Vergebung. Dafür müssen wir erstmal begreifen, was der Grundkern von Dankbarkeit ist. Deswegen ist es auch ein Prozess. Ich habe auch ganz klassisch mit dem normalen Vergeben, wie jeder andere auch angefangen. Und es ist auch wichtig, dass wir das tun. Den Prozess brauchen wir. Weil damit schaffen wir erstmal ein bisschen Distanz. Mhm. Wenn ich so nah an meinem Thema bin, kann keine, was ist, ja, du brauchst,
schwierig.
Genau. Ja. Also die Vergebung, die klassische ist einfach, ich schaffe zwischen ein bisschen Raum zwischen mir und meinem Thema. Mhm. Auch wenn es eine Höhe ist, ist egal, aber ich kann jetzt was sehen. Ich sage immer, wie sollen wir denn Hürden überwinden, von denen wir nicht wissen, dass sie
ja.
da sind?
Ja.
So, wenn ich ständig nur durchs Dunkel renne und mir...
Wenn wir mit der Backe am Berg kleben. So.
Richtig, so wie soll das gehen? Also wir schaffen Distanz. Und aus der Distanz können wir dann irgendwann eine Klarheit schaffen. Mhm. Und irgendwann sagen, okay, ich habe mich lang damit beschäftigt. Und irgendwann merkt man auch aus der Erfahrung, Moment mal, eigentlich hat ja dieser ganze Weg doch dazu geführt, dass ich heute hier sitze. Mhm. Ich bin heute hier bei dir, weil es diesen Weg gibt. Ich wäre nicht hier, wenn es diesen Weg nicht gegeben habe. Also kann ich schon in diesem Augenblick, in dem ich hier gerade sitze und für den ich zutiefst dankbar bin, sagen, alles hat sich gelohnt. Hm. Weißt du, was ich meine?
Ja. Wenn du heute an deinen, lebt dein Vater noch?
Ja.
Wenn du heute an deinen Vater denkst, was fühlst du?
Liebe. Hm. Liebe. Weil es liegt an uns zu entscheiden, ob wir jemanden lieben. Völlig irrelevant, was war. Liebe ist eine Energie, nichts anderes. Ich kann einen Baum, eine Katze und einen Menschen identisch lieben. Wir geben den Objekten, den Menschen mehr Bedeutung. Deswegen erlauben wir mehr Fluss an Liebe. Aber Liebe ist eine Energie, nichts anderes. Wir leiten sie dahin, wo wir sie brauchen. Oder wir glauben, dass wir sie verdienen müssen oder haben dann irgendwelche Konzepte. Aber am Ende des Tages ist es nur eine Energie. Mhm. Und wenn ich dich jetzt zum Beispiel einfach umarme mit einer tiefen, ehrlich empfundenen Liebe, dann ist es einfach nur für einen Augenblick. Mhm. Dass man daraus ein Konzept macht, jetzt muss man ein Paar werden, jetzt muss man heiraten. Nein, wieso muss man doch nicht? Das kann ich, wenn ich möchte, aber das hat doch mit der Liebe nichts zu tun. Mhm. Also Liebe ist eine Energie. Und wenn ich sage, ich möchte lieben, denn wenn ich Liebe empfangen möchte, wenn ich geliebt werden will, wenn ich Liebe spüren will, kann ich doch nicht darauf warten, dass jemand kommt und es für mich tut. Also wenn ich Liebe empfangen möchte, dann muss ich sie empfangen, dann muss ich sie lieben. Und ich liebe ihn. Er hat nichts falsch gemacht. Er ist der Mensch, der er ist, mit all seiner Vergangenheit. Und es war auch nicht alles so easy und rosig und schwierig. Und ich hätte mir ein Leben mit einem aktiven Vater gewünscht. Aber ich habe ja dennoch sehr viel von ihm gelernt. Und dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Und lieben kann ich ihn auf jeden Fall.
Ja, vielleicht hast du durch die Abwesenheit von ihm sogar das gelernt, was für dich wichtig ist, ja. Was du durch seine Anwesenheit nie hättest lernen können.
Richtig, ganz genau. Hm. Ja. Das ist so das Prinzip. Also wir entscheiden selbst, ob wir lieben oder nicht. Hm. Und ob Menschen das verdienen oder nicht. Oder ob sie es... Es gibt immer dieses, ja, man kann doch nicht einen Menschen lieben, der dann das gemacht hat oder dies gemacht oder... Natürlich kann ich das. Das heißt nicht, dass ich ihn zum Beispiel, wenn er mir schadet oder wenn er eine große destruktive Energie auf mich auswirkt, dass ich, heißt noch lange nicht, dass ich ihm erlaube, deswegen mir zu schaden. Das ist eine Grenze setzen. Viele Menschen verwechseln das. Wir sagen, wenn man lieb ist, man bedingungslos und es ist nur noch Liebe. Ja, in der Liebe an sich schon. Aber in den Grenzen unseres Seins definitiv. Mhm. Ja, ich kann sagen, ja, ich liebe ihn. Ich liebe zum Beispiel meine Mutter als Beispiel einfach nur, aber die hat ihre Themen, die arbeitet nicht an den Themen und die tut mir nicht gut. Das heißt, ich habe wenig Kontakt. Und wenn ich Kontakt habe, weiß ich, wer sie ist und erwarte nichts. Hm. Aber lieben kann ich sie als Tochter oder als Sohn trotzdem.
Spannend. Hm. Voll schön. Sehr, ja, selbst, es bringt dich halt so enorm in die eigene Selbstwirksamkeit, ne? Weil man sich so unabhängig macht dann von der Bewertung. Mhm. Was ich bei dir so spannend finde, ist, du hast ja eine sehr, also oder auf mich bist du ja sehr auch in Einklang mit deiner männlichen Energie. Also du hast ja so eine sehr männliche Aura. Mhm. Oder Aura ist das falsche Wort, aber Energie. Mhm. Und gleichzeitig sprichst du sehr offen über das Thema Panikattacken, Depressionen, deine Ängste, deine Gefühle, alles, was da ist. Was ist dein Verständnis von Mannsein?
Ich habe da kein Konzept. Mhm. Mannsein ist, also ich persönlich, wenn ich ein Konzept definieren sollte in der Form, sage ich glaube, dass wir Menschen sowieso beides sind. Mhm. Wir sind Frau und wir sind Mann. Das ist nur eine Frage, welche Energie in einer führenden Position ist. Mhm. Das ist das große Problem, dass wir uns mit irgendwelchen Dingen identifizieren und sagen, ich bin jetzt Frau, das heißt, ich habe meine Attribute zu leben und ich bin jetzt Mann, ich habe meine Attribute zu leben. Aber es hat überhaupt nichts mit Männlichkeit zu tun. Das ist eine reine Energiesache. Also es ist Tag und Nacht, das ist Yin und Yang, das ist hell und dunkel, das ist beides. Mhm. Beides gehört zusammen, Licht und Schatten. Ist völlig egal, es gibt immer weiblich und männlich. Und es ist egal, welche Person es ist. Es kann eine männliche Person sein, sogar mal geboren männlich, die aber eine sehr ausgeprägte weibliche Energie hat. Das ist völlig irrelevant. Es geht um die Energie, nicht um den Körper. Mhm. Und ich bin jemand, der sich in meiner männlichen Kraft, das ist eine Schaffenskraft, das ist eine sehr, ich sage immer, Männer sind Bäume, also sie sind Verwurzelung geben, sind Halt, das ist mehr die Ruhe, die Kraft der Erde. Aber ohne Blätter, ohne Himmel, also ohne weibliche Energie können sie auch nicht leben. Und andersrum ist das ganz genauso. Also man braucht sich gegenseitig. Und ich habe kein Konzept. Es gibt kein Männerkonzept. Es ist einfach, ich bin beides. Ich kann Mann sein, ich kann sehr weich sein, ich kann sehr liebevoll sein, ich kann sehr verletzlich sein. Das hat mit Mannsein nichts zu tun, wenn wir aufhören, Klischees zu leben. Wenn wir glauben, das ist auch, meine Frau hat ein Frauennetzwerk und kümmert sich sehr stark um die Emanzipation von Frauen und Unterstützung und so. Wirklich tolle Sache und ich bin als Mann unfassbar dankbar, dass ich da mitwirken darf. Es ist kein Netzwerk nur für Frauen, sondern Männer dürfen da durchaus mitwirken, was ich wahnsinnig schön finde. Denn ich sage immer, solange der Mann in der Schwäche der Frau seine Stärke sieht, haben wir gesellschaftlich ein Problem.
Absolut.
Auch in der Emanzipation. Denn logisch, wenn ich jemanden diese Rolle wegnehme, und ich habe sie einfach gelernt, man hat mich so erzogen, und plötzlich habe ich keine Stärke mehr, weil Frau keine Schwäche mehr hat. Ja, was mache ich dann? Dann kann ich nur zwei Dinge tun. Entweder radikal dagegen sein und den Prozess komplett stören oder gewalttätig werden oder in irgendwelcher Form. Oder ich verliere komplett meine Position und bin haltlos und laufe mit gesenkten Schultern ohne Position in dieser Welt rum, was auch keiner will. Ja, also wir verlieren die Männlichkeit oder sie wird toxisch extra ausgelebt. Aber es gibt dazwischen überhaupt keine Harmonie. Deswegen ist das so wichtig, dass wir gerade als Männer in dieser neuen Bewegung, die wahnsinnig wichtig ist, unsere produktive Position finden und sagen, ich bin der Begleiter, ich bin der Kraftgeber, ich bin die Schulter, ich bin nochmal der Arm, ich bin nochmal das Herz für all das, was hier drumherum passiert. So würde ich sagen, das ist für mich das männlichste Attribut, ist eigentlich Verantwortung. Frauen übernehmen genauso Verantwortung, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn ich das für mich definieren müsste, dann ist es, ich bin wirklich in meine männliche Kraft gekommen, als ich bedingungslos die Verantwortung für mich und das Leben anderer in die Hand genommen habe.
Wow.
Und das würde ich als männlich definieren.
Danke fürs Teilen.
Bitte.
Voll schön. Was bedeutet für dich Spiritualität und inwiefern hat dein Glaube, du hast es ja vorhin schon mal ganz am Anfang kurz angerissen, also an was glaubst du, was bedeutet für dich Spiritualität und inwiefern hat dir deine Spiritualität auch geholfen, gerade vor allen Dingen zum Beispiel auch im letzten Jahr, als du so krank gewesen bist, da rauszukommen und wieder gesund zu werden? Mhm.
Da triffst du mich jetzt auf so einem ich mag das Wort Spiritualität deshalb nicht mehr so richtig, für mich jetzt nur, weil es so multimedial ein bisschen verhunzt wird. So. Spiritualität ist überall und dabei sind da so viele Konzepte dabei, was ja auch nicht schlimm ist. Es geht jetzt nur um mich, meine Wahrnehmung. Ich bin dann durchaus sehr spirituell, ich würde fast sogar sagen, nicht spiritueller Mensch, ich bin ein gläubiger Mensch. Mhm. Ich glaube an Gott. Aber Gott ist für mich einfach nur ein Name, den ich einfach gelernt habe und mit dem was anfangen kann. Ich kann das auch Universum nennen, ich kann das auch, egal in welchen Namen ich ihm gebe, es geht um meine Kraft. Nicht um eine Person, nicht um eine Richtung oder nicht von gar nicht um eine Kirche. Es geht um meine Kraft. Und für mich ist Gott, Kraft, Universum, Licht und schöpferische Kraft. Denn alles kommt aus derselben Energie. Der Baum, der Stuhl, jedes. Es gibt nur zwei Formen von Energie. Feste und offen, also schließen und öffnen. Und wenn ich den Seelenweg wähle, also wenn ich sage, ich entscheide mich zurückzukehren zu dieser Energie, zu diesem Licht, zu Gott, dann entscheide ich mich, einen Weg der Selbstaufgabe zu wählen. Denn solange ich mich als Mensch, in der Menscherfahrung, die ich gerade mache, an Dinge hafte, Glauben, Konzepte, Religionen, was auch immer es ist, bin ich an diesem Konzept, das ist ja alles ein Konzept, was wir hier gerade leben, gefangen. Und die Aufgabe des Menschen ist es, von Mal zu Mal unser Konzept von Sein zu lösen. Und das tun wir am allerbesten durch Leid. Merkst du selber, wie viele Dinge haben wir losgelassen, erst als es uns richtig scheiße ging. Deswegen ist dieser Planet so, wie er ist. Wir könnten längst im Paradies leben, aber wir tun es nicht, weil wir es brauchen. Mhm. Sonst würden wir uns nicht bewegen. Das heißt, die Menscherfahrung, die wir hier als Seele machen, braucht das Leid. Und jeder ist auf seinem Weg. Man kann überhaupt nicht vergleichen oder sagen, wer ist wo, und das müsstet ihr doch schon längst verstanden haben, warum gibt es heute noch Krieg. Es gibt keinen logischen, auch nur andersweise logischen Punkt, warum wir uns heute noch umbringen. Wir tun's. Wir haben das Jahrtausende getan. Das ist doch, Leute, bitte, wirklich? Haben halt noch nicht alle kapiert. Und solange das so ist, dreht sich das Karussell. Aber von Runde zu Runde steigt immer einer aus und sagt, nee, ich drehe mich nicht mehr mit. Hm. Ich steige aus. Ich sage immer, also ich finde viel Kraft und viel Religion, also viel Spiritualität oder viel Glaube, immer so schwierig, was ist jetzt was? Und dann gibt es nicht viele Konzepte. Seinen eigenen Weg zu finden, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt im Glauben. Für mich ist es immer so, ich sage immer, 99,9% all unserer Mängel, all unseres Leidens beginnt mit ich. Ich fühle mich scheiße. Ich bin betrogen worden. Ich bin verletzt. Ich bin traurig. Ich. Die Ich-Wahrnehmung ist die Basis jeglichen Leids. Aber wenn wir uns mal da beschäftigen, was ist denn eine Ich-Wahrnehmung? Die Ich-Wahrnehmung ist alles, was du bist. Angefangen von deinem Job, angefangen von dem Buch, was ich geschrieben habe, angefangen von dem, wie ich aussehe. Also alles, was ich als ich wahrnehme, ist Prägung, ist Manifestation. Und das ist vielleicht jetzt ein hochgegriffenes Ziel, aber es ist eine Sehnsucht in mir, zu sagen, was wäre denn, wenn das alles nicht mehr existiert? Hm. Ist für uns als Mensch teilweise schwierig zu greifen, weil dann spielt am Ende des Tages nichts mehr eine Rolle. Hat keine Bedeutung mehr. Ich sage nicht, dass ich das schon kann. Also es gibt viele Dinge, an denen ich noch anhafte und mir was bedeuten oder nicht, oder so, wo ich eine Meinung habe zu und so. Aber ich weiß tief in mir, wenn du meinen Glauben definieren würdest, also wenn ich ihn definieren soll, ist es für mich der unumgängliche Pfad Richtung pure Existenz, also pure Licht, Liebe. Liebe ist Schöpfung. Und auf diesem Weg legen wir immer wieder ab, was uns hier hält. Also eigentlich ist das Leben ein Sterben in Raten. Weil wir immer wieder Dinge loslassen. Sterben ist loslassen. Ob es eine Idee ist, ob es eine Religion ist, ob es ein Konzept ist. Guck mal, wie viel hat der Mensch losgelassen? Wie stark, wie mächtig waren die Konzepte der Religion? Die Gesellschaft war geknechtet davon. Von Schuld, von Demut. Demut, sei demütig, neige dein Haupt vor Gott. Ich bin Teil dieser Energie. Warum soll ich mich demütigen, wie ein Sünder auf den Boden werfen? Das Macht, da geht es nur um Macht.
Ja.
Und der Mensch hat schon so viele Konzepte losgelassen. Das nächste große Konzept, was wir alle lernen werden loszulassen, ist das Konzept des Geldes.
Mhm. Ja.
Das steht gerade ganz groß an, ob uns das gefällt oder nicht.
Ja.
Der Ruck, der kommt, und das merkst du jetzt schon, dass sich immer mehr Splittergruppen oder Menschen in Zusammenhängen verbinden und sagen, wir leben andere Konzepte. Nicht im Großen, das ist im Großen noch nicht machbar, aber im kleinen Prinzip ist es machbar.
Mhm.
Und das war ganz interessant. Ich habe im Supermarkt vor 2-3 Tagen, gab es einen kleinen Jungen mit seinem Vater, und der wollte so Swiffer, kennst du diese Staubwedel haben. Und hat einen Terz gemacht, ich will diese Staubwedel haben. Sag, warum? Ja, ich möchte mein eigenes Zimmer sauber machen.
Oh.
Wo ich gesagt habe, ja, mega geil, komm, hier, mach. Mhm. Hat dann so, nein, gibt es nicht, bla, 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 bla.
Krass.
Warum eigentlich? Oh, egal, seine Geschichte. Und ich so, okay. Junge war natürlich traurig, enttäuscht, hat seinen eigenen Gedanken, sein eigenes Handeln nicht leben können. Er hat sich irgendeine Frau eingemischt, so, meinte auch so, so, weißt du, wenn du irgendwann dein eigenes Geld hast, dann kannst du dir das kaufen. Was ist passiert? Die ultimative Manifestation der Macht von Geld. Denn was erlernt dieses Kind in diesem Augenblick? Nur wenn ich Geld habe, bin ich mündig. Mhm. Wenn ich Geld habe, bin ich frei. Wenn ich Geld habe, darf ich entscheiden. Wenn ich Geld habe, bin ich ein Mensch. So schnell geht das. Und so sehr werden wir genau dadurch geprägt. Und das ist das nächste Konzept, was wir loslassen müssen. Schwierig, weil dieses gesamte System, in dem wir leben, darauf komplett betoniert ist. Deswegen kracht es auch gerade überall. Diese Konzepte müssen weg.
Ja.
Denk jetzt ehrlich, du glaubst, wir besitzen Geld? Wir besitzen gar nichts.
Ja.
Wir haben eine Nummer auf einem digitalen Konto. Und wenn irgendeiner so macht,
das ist weg.
Es ist weg.
Ja.
Was wir haben, sind Werte. Was wir haben, sind Kraft. Was wir haben, sind Liebe. Was wir haben, sind Fähigkeiten.
Das ist halt alles, was im Innen ist.
Ja. Richtig. Und das ist, glaube ich, das wird das nächste große Konzept. Bin mal sehr gespannt, was passiert und wie lange das dauert. Aber der Mensch löst sich. Mhm. Wir glauben immer nur, das dauert zu lange, weil wir mit einer menschbemessenen Zeit denken. Ja, ein Leben oder zwei Leben oder 100 Jahre. Was sind 1000 Jahre in der Unendlichkeit?
Ja.
Oder? So. Ja. Also das ist so für mich die Gedanken, wenn es um meinen Glauben geht. Noch nicht ganz klar, aber ich glaube, wie kann Glaube klar sein? Das ist ja alles Bewegung. So. Weiß nicht, ob das verständlich ist.
Total. Nee, super spannend. Können wir darüber allein wahrscheinlich einmal einen ganzen Podcast aufnehmen.
Ich komme auch gerne wieder, kein Problem.
Ja, ist wirklich super spannend. Also gehe ich auch mit viel in Resonanz. Mhm. Ich habe immer eine Frage, die ich zum Abschluss stelle, all meinen Gästen. Und die Frage ist, stell dir vor, du lebst noch ein ganz, ganz erfülltes, langes Leben. Du bist ganz, ganz alt, bleibst ganz gesund. Und irgendwann ist aber der letzte Tag deines Lebens. Und ich will zu dir kommen und sagen, Manuel, es wird leider alles gelöscht, was du jemals gemacht hast. Also Bücher sind weg, Podcast ist weg, Videos sind weg, ist alles gone. Mhm. Aber ich habe hier ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du kannst jetzt auf dieses weiße Blatt Papier 3 Weisheiten oder Dinge schreiben, wenn sonst nichts bleiben würde von dir, was du dir wünschen würdest, dass die Menschen es wissen oder danach leben. Was würdest du aufschreiben?
Mal kurz in die Geschichte eintauchen. Ich würde ihn, glaube ich, meine 3 Weisheiten oder meine 3 Grundprinzipien des Lebens aufschreiben. Ich würde aufschreiben, nichts ist für immer. Ich würde aufschreiben, das Universum ist gut. Und ich würde aufschreiben, Liebe ist Energie. Alles andere ist eigentlich prinzipiell irrelevant. Ja.
Dankeschön. Manuel, dein Buch Angst im Gepäck, trotzdem glücklich leben. Als allerletzten Wrap-up dazu. Du bist ja sehr erfolgreich in dem, was du tust und wie du es tust. Was auch immer jetzt die Definition von erfolgreich ist. Ich messe es gerade daran, dass ich das Gefühl habe, ich habe einen sehr in sich ruhenden Menschen vor mir sitzen, der da, wo er ist, zufrieden ist. Das ist für mich ein Zeichen von Erfolg.
Ja, ja.
Dein Buch Angst im Gepäck, wo es ja darum geht, wie kannst du ein erfolgreiches Leben erschaffen mit Angst? Hast du da nochmal kurz für alle, die gerade zuhören und die vielleicht selber gerade eine große Entscheidung treffen wollen oder vor so einem Scheideweg stehen oder vielleicht ein geiles Angebot haben und weißt du, so an diesem Punkt sind und denken so, ja, ja, ja. Und dann kommt aber die Angst und ist so, was würdest du sagen, was würdest du so einem Menschen gerade mit auf den Weg geben?
Dass Angst nur eine Erfahrung ist. Angst ist nichts. Angst ist ein Symptom. Wir geben Angst viel zu großen Stellenwert. Eine Angst ist wie ein Schmerz. Wenn du mal eine Verletzung im Knie hattest, kann 20 Jahre her sein, weißt du nicht mehr. Aber jetzt, nach 20 Jahren, ist der Knorpel kaputt, was immer. Das Knie zeigt dir durch Schmerz, Achtung, hier muss Energie hin. Hier stimmt das nicht. Angst tut nichts anderes. Angst ist Erfahrung und ein Symptom. Also wenn wir Angst haben, wenn uns Angst begegnet, dann eigentlich nicht, um uns zu schaden, sondern nur, weil es uns die Vergangenheit vorhält. Überlege mal, du, genauso wie ich, kenn Angst. In der Sekunde, jetzt gerade, wo du sitzt, mach kurz, weißt, irgendwas macht dir Angst. Und wenn es nur Sorge ist, ist es auch Angst. Wenn du genau betrachtest, liegen alle unsere Projektionen von Angst in der Vergangenheit, in der Zukunft.
Ja.
So. Aber wir haben nie Angst vor der Zukunft. Wir haben immer nur Angst, dass sich die Vergangenheit wiederholt. Und wenn ich das begreife, dann weiß ich schon mal, Moment mal, alles, was mir gerade Angst macht, ist eh bereits Vergangenheit. Und dadurch nicht mehr relevant. Nicht mehr präsent. Solange ich sie nicht präsent halte, ist sie vergangen. Die kann mir gar nichts mehr tun. Selbst wenn ich als Kind die schlimmste Kindheit hatte, bis auf die Erinnerung, ist nichts mehr davon da. Also Angst ist erstmal kein Feind. Angst ist nicht eine Strafe. Angst ist keine Krankheit. Angst ist nichts, was von außen kommt und uns zerstören, belasten, krank machen soll. Angst ist nur eine Erinnerung deiner Sein. Und wenn du das als Teil von dir annehmen kannst, ist Angst nicht mehr bedrohlich. Die Symptome von Angst gehen in dem Moment weg, wo du ihnen die Aufmerksamkeit nimmst. Ja? Das ist wie zähme ich wirklich Wie zähme ich ein wildes Tier? Es gibt immer so dieses schöne Bild von Siegfried dem Drachentöter. Oder auch der Gabriel, oder nee, Gabriel oder Siegfried, der den mit dem Speer den Drachen tötet. Und ich frage mich, warum eigentlich töten? Wenn du doch lernen würdest, deinen Drachen zu reiten. Wer legt sich mit dem Typen an, der auf dem Drachen reitet? Also, wenn man ein wildes Tier zähmen möchte, warum man auch immer das tun würde, aber wenn man es tun möchte, dann tut man das nicht mit Schlägen oder mit Gewalt. Kann man machen, aber das Tier wird sich irgendwann rächen. Wenn du ein Tier wirklich, ein wildes Tier, ein gefährliches Tier, auch in der Zucht, wirst du entziehst ihm die Nahrung, die Energie. So lange, bis es nichts mehr hat. Und dann, in dem Moment, es muss ganz wichtig sein, dass das Tier sieht, dass du es bist, gibst du ihm Futter. Immer wieder. Es wird nie wieder von deiner Seite weichen. Das heißt, in dem Beispiel geht es ja eigentlich nur darum, was passiert, wenn wir etwas Energie abziehen. Hm. Ne? Der weiße Wolf, der schwarze Wolf. Das ist nur Energie, sind beide gleich. Nur gebe ich dem einen ganz viel Essen, Angst, wird er groß. Ne? Angst hat eine ganz wichtige Aufgabe. Angst ist genauso wichtig wie Hoffnung. Angst ist genauso wichtig wie Neugier und wie alle anderen, sag ich mal, Ratgeber, Emotionen, die wir haben. Der hat eine Funktion. Sie möchte uns auf etwas hinweisen. Sag mal, du bist der König. So beschreibe ich es gerne im Buch. Du bist ein König, du bist der König deines Königsreichs. Und du entscheidest natürlich mit deinem Wissen, mit deinem Bewusstsein, wie du am besten dieses Reich regierst, dass es allen gut geht, dass alles harmonisch ist, dass Frieden herrscht, dass das Land gedeiht und blüht. Dafür hast du Berater. Aber wen du zu deinem Berater machst, entscheidest du. Und wenn du die Angst zum König machst, wird aus jedem Wind ein Sturm. Logisch, weil Angst regiert. Und was passiert, wenn Angst regiert, sehen wir, wenn wir uns umgucken. Auf der ganzen Welt. Und das ist bei uns im Kleinen genauso wie im Großen. Also lernt eure Angst als den Berater anzunehmen, der sie ist. Und da gehört zu, so, großes Projekt, geil, Angst, schaffe ich nicht. Zum Beispiel irgendwas. Alte Affe Angst. Komm wieder her, das kannst du doch gar nicht. Stopp. Habe ich mir angeguckt. Ja, kommt aus der Erfahrung, weil ich als Kind oft das Gefühl bekommen habe, dass ich nichts kann. Nach wessen Bewertungssystem habe ich damals eigentlich gelebt? Ja, das sind meine Eltern, die ein bestimmtes Leistungsverhältnis hatten, um mir Liebe zu geben. Brauche ich das heute noch? Nein. Bin ich noch dasselbe Kind? Nein. Habe ich, seitdem ich ein Kind war, unfassbar viel gelernt, mich entwickelt und bin gewachsen? Ja. Ist deine Aussage damit dann richtig? Nein. Aber danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Kann ich beantworten? Schaffe ich. Weißt du, was ich meine?
Ja, perfekt. Wunderbar. So ein schönes Schlusswort. Ich feiere ich sehr. Manuel, aus tiefstem Herzen, Dankeschön für dein Sein, für alles, was du erlebt hast und dass du damals die Nacht im Krankenhaus wirklich all deine Tools genutzt hast, um wieder gesund zu werden und weiterhin mit uns durch diese Welt zu spazieren. Und danke auch für alles, was du im Gespräch geteilt hast. Und ich wünsche dir von Herzen ein ganz erfülltes, erfolgreiches, glückliches, langes, gesundes Leben und freue mich weiter mit dir im Austausch zu bleiben.
Also sehr gerne. Ich danke dir von Herzen, dass ich hier sein durfte. War mir eine große Ehre. Danke dir.
Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel für dich aus dieser Folge mitnehmen konntest und ja, gerade so innerlich spürst und fühlst, dass wir alle auf dem gleichen Weg unterwegs sind und wir alle mit unseren Themen arbeiten dürfen, ich sag's mal so. Und dass das auch völlig okay ist. Und dass ich glaube, einer der schönsten Wege der Heilung ist, drüber zu sprechen und sich ineinander auch zu erkennen und zu sehen, hey, wir sitzen alle im gleichen crazy Boot oder Zug der Selbstheilung und ja, lasst uns da gegenseitig die Hände reichen und uns ein High Five geben. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall, wenn dir die Folge gefallen hat und dir was geben konnte. Wie immer, hüpf rüber auf @LauraMarlinaSeiler bei Instagram. Lass mir deine Gedanken da zu der Folge von heute. Und wie gesagt, ihr Lieben, ihr Sonnenkinder da draußen, im Januar startet wieder die Rise Up and Shine Uni. Mein wirklich mit Abstand intensivstes, bestes, tollstes Programm. 10 Wochen Online-Coaching-Programm, wo du all meine Tools bekommst und wo es darum geht, Wunder in deinem Leben wieder wahr werden zu lassen, in die Selbstliebe zu kommen und dich innerlich zu stärken und energetisch neu auszurichten. Und wenn du richtig Bock hast, da dabei zu sein, dann kannst du dich sehr, sehr gerne einfach schon mal auf die Warteliste eintragen. Und dann erfährst du noch ein paar coole Sachen, die auf jeden Fall stattfinden werden, bevor die Rise Up and Shine Uni startet. Und natürlich auch, wo du dich anmelden kannst. In diesem Sinne schicke ich dir eine riesengroße Umarmung und ein großes Higher Self High Five. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du hier bist. Und ja, fühl dich umarmt. Mach dir einen schönen Tag. Pass gut auf dich auf. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Rock on und Namaste. Deine Laura.